Herzlich willkommen bei den Sustainability Talks, dem Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sustainability Talk, der Nachhaltigkeitsreihe im ZU-Podcast. Wir reden heute über Nachhaltigkeit. Weitere Informationen über unsere Nachhaltigkeitsprojekte gibt es auch in den Shownotes. Dort kann man einen Newsletter von uns abonnieren und auch unseren Nachhaltigkeitsbericht anschauen. Und heute geht es ums Thema Wirtschaft. Ich bin nämlich wie immer nicht ganz alleine bei mir hier vor dem Mikrofon. Mein Name ist Fabian Sennekamp, ich bin Nachhaltigkeitsmanager an der ZU und zu Gast habe ich heute Stefan Kesenheimer von der IHK Bodensee-Oberschwaben. Er ist dort Bereichsleiter für Unternehmensförderung und Regionalentwicklung, verantwortet auch die Themen Energie und Umwelt. Und wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was beschäftigt die Unternehmen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, schauen auf das Thema Energiewende und wollen auch noch ein bisschen auf das Thema Mobilität gucken. Und damit ganz herzlich willkommen, Herr Kesenheimer.
Vielen Dank, Herr Sennekamp, für die Einladung. Dann würde ich auch gleich beginnen mit meinen Ausführungen, wenn das für Sie soweit in Ordnung ist.
Sie dürfen direkt loslegen. Vielleicht starten wir mal ganz niederschwellig. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Typischer Arbeitstag. Also da gibt es viele Arbeitstage. Ich sage immer, wir haben die Interessensvertretung der Unternehmen. Das heißt, teilweise müssen wir sehr kurzfristig Stellungnahmen abgeben bei Novellierungen von Energiegesetzen oder bei neuen Gesetzen. Das können Sie sich so vorstellen. Beim Energieeffizienzgesetz letzten Jahres hatten wir genau am Donnerstagnachmittag Zeit und am Freitagvormittag mussten wir eine Stellungnahme abgeben. Gebündelte Stellungnahme, natürlich bekommen wir die Informationen von den Unternehmen. Also das ist so der Interessensbereich. Natürlich bieten wir auch Serviceleistungen an für unsere Unternehmen im Bereich Energie und Umwelt. Das sind zum Beispiel Energieeffizienznetzwerke oder Förderprogramme wie das Klimafit zu CO2-Treibhausgasbilanzierung, die Erstellung von Treibhausgasbilanzen und vieles mehr. Natürlich auch geschlossene Arbeitskreise. Gerade jetzt Montag war eine große Veranstaltung für BV-Anlagenbetreiber über neueste gesetzliche Regelungen, Änderungen und natürlich über Speichertechnologien. Also vieles. Dann natürlich sehr oft unterwegs, auch bei den Unternehmen. Ich selbst leite dann den Energieausschuss, der natürlich wiederum sehr politisch unterwegs ist mit den Themen, die wir auch heute wiederum besprechen werden. Wie im Bereich Energiewende, Wasserstoff natürlich im Moment ein Thema, Stromnetzanschlüsse. Da werde ich nachher auch gleich näher drauf eingehen.
Ja, also da haben Sie ja wirklich eine große Bandbreite an Themen und Sie haben ja fast meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, und zwar, weil ich nicht weiß, ob jeder weiß, was eine IHK macht. Und Sie hatten ja schon so ein bisschen angedeutet, wofür die Industrie- und Handelskammern stehen und arbeiten. Also das eine ist so ein bisschen die politische Arbeit, wo Sie auch als Interessensvertretung tätig sind. Und ich glaube, die anderen Themen haben Sie schon so mit angesprochen, dass man eben in den verschiedenen Bereichen die Vertretung der Wirtschaft sicherstellt in den verschiedenen Bereichen. Und Sie können gerne auch noch mal ein bisschen ein, zwei Sätze dazu sagen, was da sonst noch so bei den IHKs an Themen angesiedelt ist.
Also sehr gerne. Ich fange mal mit meinem Bereich noch an. Bei meinem Bereich selbst ist die regionale Entwicklung mit angesiedelt. Da geht es um Gewerbeflächen. Dann geht es um die Konjunktur. Wir machen dreimal im Jahr aktuelle Konjunkturumfragen über alle Branchen hinweg von unseren Mitgliedern. Die aktuelle Lage, aber auch die zukünftige Lage fragen wir ab. Dann natürlich aber auch Existenzgründung, Unternehmensnachfolge ist bei uns auch sehr ein großes Thema. Dann auch Handel, Innenstadtentwicklung. Da sind wir federführend für ganz Baden-Württemberg. Und dann Technologie, Innovation und ich selbst mache eben den Bereich Energie und Umwelt. Und wenn man jetzt diese Bereiche schon betrachtet, wenn man jetzt nur Umwelt, Klimaschutz mitdenkt, dann weiß man schon, okay, es ist auch viel interdisziplinäre Arbeit gefordert. Ja. wenn man jetzt den Verkehr sieht, Innenstadtentwicklung, ÖPNV, alles gehört mit dazu. Also viel interdisziplinäre Arbeit ist dort gefordert. Dann natürlich, so kennt man ja auch die IHK hauptsächlich von der Ausbildung. Ja. Mhm. Die Industrie- und Handelskammern sind verantwortlich natürlich für die Ausbildung. Da haben wir sehr, sehr viele Ehrenamtliche aus den Betrieben, die dort mithelfen, im Prüfungsausschuss Prüfungen abnehmen, vor Ort natürlich auch in den Unternehmen Prüfungen gestalten. Dann unsere Weiterbildung mit verschiedenen Seminarreihen, Betriebsfachwort, Industriefachworte, also anerkannte Ausbildungsbereiche letztendlich für den Weiterbildungsbereich. Also das ist so die Facette dahinter, dann natürlich auch der Rechtsbereich mit dem Bereich international. Ja, da geht es letztendlich natürlich um Zölle, um Sanktionen momentan auch, die zusammenhängen mit dem Ukraine-Krieg, mit Russland natürlich, aber auch um Lieferketten selbst, ja, um Auslandsmärkte, also dort vielfältige Gebiete, die dort auch gebündelt sind. Unsere Vollversammlung wird immer alle 5 Jahre gewählt. Dort ist sozusagen in Anführungszeichen unser Parlament. Und die beschließen dann immer die Beschlussfassungen, die Positionspapiere im Gesamtinteresse der Wirtschaft. Das heißt auch, wir müssen natürlich Mindermeinungen oder andere Meinungen auch immer mit aufführen. Ja, das macht es manchmal nicht immer ganz so einfach. Mhm. Aber im Gesamtinteresse der Wirtschaft müssen wir das eben wegen, ja, und dann gegenüber der Politik letztendlich redefähig zu sein und antwortfähig auch zu sein. Wir wollen aber nicht nur immer, ja, sagen, das macht ihr falsch. Wir wollen natürlich dann auch Lösungen immer mit anbieten oder mit geballten natürlich. Mhm. Das ist so das Aufgabengebiet einer IHK.
Ja, also da wird es auf jeden Fall nicht langweilig und Interdisziplinarität gefällt uns an der Zeppelin-Universität natürlich bei unseren Studiengängen auch sehr gut. Und Sie hatten es schon angesprochen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit unsere Zuhörenden schon wissen in unserer Region, welche Branchen hier vertreten sind, dass Sie da ganz unterschiedliche Unternehmen haben. Also vielleicht können Sie nochmal mit 2, 3 Sätzen sagen, welche Branchen haben wir denn hier in unserer Region in der Wirtschaft vertreten? Man denkt ja immer so, ja, Bodensee, es ist vielleicht der Obstbauer und es ist vielleicht der Tourismus, aber so viel kann ich spoilern, da ist ja noch ein bisschen mehr.
Also absolut mehr. Herr Sennekamp, Sie haben das richtig angesprochen. Uns sind man als Tourismusregion teilweise war, gerade in Berlin vor allem. Da muss ich widersprechen, ganz deutlich. Natürlich Tourismus wichtig, ja, hier im Bodenseekreis, aber auch wir vertreten ja die 3 Landkreise, Bodenseekreis, Landkreis Sigmaringen und Landkreis Ravensburg. Wenn man aber genauer hinschaut, sind wir eine sehr innovative Region, Wir sind bei den Patentanmeldungen auf Platz 3 in Baden-Württemberg. Natürlich mit Abstand zu Stuttgart, Großregion Stuttgart. Mhm. Aber dann kommen schon wir mit den Patentanmeldungen und dann kommt Ost-Württemberg etwas wiederum schon abgeschlagen. Also da sieht man schon, da steckt mehr dahinter. Wir sind eine sehr innovative Region. Und wenn man dann sogar die Regionen aufteilt in Europa, man nennt es so die NAS-Regionen, ja, die Flächengröße, die Gebietskulisse ist nicht immer ganz vergleichbar, aber ich sage immer so 2, 3 Landkreise, so wie eine IHK-Region gerade ist. Da gibt es circa 1300 Regionen in Europa, in der EU. Und der Bodenseekreis ist unter den ersten 10, ja, vom Industrieanteil. Und auch der Landkreis Sigmaringen und der Landkreis Ravensburg unter den ersten 50. Und auch wenn man das erweitert, nach Österreich blickt und in die Schweiz rein, ja, die liegen alle vorne unter den ersten 100. Ja, und da sieht man schon, wir haben eine Region mit einem sehr großen Industrieanteil, aber auch einen sehr großen Branchenmix. Das zeichnet uns auch momentan aus. Sie haben die Branchen angesprochen. Welche Branchen? Natürlich Automobilzulieferer, Porsche, die Firmen sind bekannt, ZF, ja, Rolls-Royce ist natürlich auch mit drin. Gesundheitsmanagement spielt eine Rolle, Medizintechnologie, Pharma spielt eine Rolle, Maschinenbau spielt eine Rolle, Lebensmittelindustrie spielt eine Rolle. Und ich glaube, das ist im Moment
so unser Vorteil in der Region. Wir haben einen sehr großen Branchenmix hier, sehr innovativ, von Großkonzernen bis zu kleinen mittelständischen Unternehmen und auch familiengeführte Großunternehmen, aber natürlich auch familiengeführte kleine und mittelständische Unternehmen. Und das zeichnet sich auch immer wieder ab. Sie hören das ja auch öfters in der Tagespresse mit die Insolvenzen steigen, ja, von der Anzahl. Wir liegen im Moment unter dem Durchschnitt von Baden-Württemberg und dann nochmals natürlich deutlich unter dem Durchschnitt von Deutschland. Und das zeichnet im Moment unsere Region aus. Wir sind jetzt sehr gespannt. Die neuesten Zahlen bekommen wir jetzt in den nächsten Wochen, wie es dort aussieht. Allerdings, wir stellen jetzt keine großartigen Veränderungen fest im Moment. Also die Resilienz in der Wirtschaft in unserer Region ist sehr stark momentan. Kann sich natürlich aber auch verändern. Irgendwann wird es auch Auswirkungen auf uns haben. Herr Sennekamp, Sie wissen das auch, die Lieferketten, die hören nicht nach dem Bodenseekreis auf, auch nicht nach dem Landkreis Ravensburg oder Sigmaringen.
So ist es.
Genau. Und also das kann sich natürlich verändern und das wird auch natürlich mittelfristig Auswirkungen auf unsere Region haben. Aber bisher stehen wir sehr gut da. Wie gesagt, ich würde sagen, Branchenmix, familiengeführte Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen und dann natürlich auch eine sehr innovative Region.
Ja, also das dann sozusagen die Branchenvoraussetzungen haben wir schon angesprochen. Dann interessiert mich jetzt natürlich das Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja zum Glück auch lange in der Energiewirtschaft gearbeitet haben und insofern sich mit der Energiewende seit vielen, vielen Jahren beschäftigen und auch von den ursprünglichen großen Kraftwerken hin bis zu den neuesten Entwicklungen, glaube ich, sehr viel überblicken können, was da so auf die Unternehmen zugekommen ist oder jetzt auch gerade zukommt. Die verschiedenen Unternehmen, die Sie schon angesprochen haben, die unterscheiden sich ja auch in der Größe sehr. Sie hatten das angedeutet, von einem Weltmarktführer bis zu einem kleinen und mittleren Unternehmen. Und die müssen sich jetzt alle auf den Weg machen mit erneuerbaren Energien, mit Richtung Klimaneutralität, haben aber natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ne? Also so von einer Riesenabteilung, die da vielleicht in der Verwaltung des Unternehmens schon mit Vorgaben und Reglementierungen sich befassen muss, bis hin zum kleinen Mittelständler, der sagt, das muss irgendwie nebenbei noch gemacht werden. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie beschäftigt das die Unternehmen? Wie kann man da sicherstellen, dass auch vielleicht kleinere Unternehmen die Mittel haben, um die Transformation hin Richtung Energiewende, Richtung Klimaneutralität, dass es gelingen kann?
Also für die kleinen Unternehmen, wenn ich das mal ausholen darf, die sind ja oftmals nicht unmittelbar betroffen von Gesetzen oder Regelungen. Das sind ja meist die Großunternehmen, die direkt betroffen sind. Jetzt die gesetzlichen Regelungen sind meist so ausgelegt, dass die Großunternehmen dies nur erfüllen können, wenn sie das in der Lieferkette weitergeben. Und dann haben sie das natürlich richtig erkannt. Dann sind die kleinen mittelständischen Unternehmen, teilweise 10-Mann-Betriebe, 5-Mann-Betriebe, natürlich auch noch 120-Mann, 200-Mann-Betriebe genauso betroffen wie ein Unternehmen mit 5.000 Leuten, Beschäftigten oder 10.000. Und das ist so den Blick, den man immer behalten muss. Und wie können das die kleinen, mittleren Unternehmen überhaupt stemmen? Das bekommen sie ja auch mit. Das ist fast nicht mehr machbar. Ich kann Ihnen nachher dann auch ein paar Gesetze aufzählen. Die würden sich eher wünschen, sie können am Thema direkt arbeiten, als an Berichts- und Dokumentationspflichten. Und wenn man die Berichts- und Dokumentationspflichten anschaut, dann brauchen sie da wirklich eine Fachkraft bis zu einem Ingenieur oder Wirtschaftswissenschaftler, der überhaupt diese Dokumentationspflichten erfassen kann und auch ausfüllen kann. Ja, das kostet natürlich viel Manpower, also Kapazität an Personen, aber auch an Wissen. Ja. Und wenn sich solche Leute eben dann mit Dokumentations- und Berichtspflichten täglich befassen müssen und täglich nur noch danach schauen müssen, dass sie auch alles haben, dann ist es natürlich ein Riesenaufwand für die kleinen mittelständischen Unternehmen und die kommen letztendlich dann nicht mehr zu den konkreten Umsetzungen. Ja. Stichwort natürlich auch Fachkräfte. Ja, Fachkräfte muss man erst bekommen und natürlich kostet es auch was. Wenn ich da ein paar Regelungen einfach aufzählen darf, was mich so ganz stark beschäftigt, und ich sage es auch ganz bewusst, das war bisher mein Höhepunkt der IHK-Laufbahn, das entwaldungsfreie Lieferkettengesetz. Das entwaldungsfreie Lieferkettengesetz ist momentan ausgesetzt, jetzt bis Ende 2025 und soll dann kommen. Ich möchte vielleicht im Vorfeld auch dazu sagen, gegen die Zielrichtung oder gegen das Ziel ist definitiv nichts einzuwenden. Also da höre ich auch keine Unternehmer, die sagen, das ist nicht richtig. Ja, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile zu 99% einig, Entwaldung soll nicht stattfinden, ja, außerhalb von Europa nicht und innerhalb von Europa nicht. Da muss man drauf schauen. Aber es ist immer die Frage, welche Pflichten muss man auf diesem Weg erfüllen? Und ich kann Ihnen da nur ein Beispiel sagen. Das entwaldungsfreie Lieferkettengesetz ist sowas von komplex und greift natürlich ganz stark in die Prozesse ein. Sie müssen letztendlich, so steht es momentan drin, bei jedem Auftrag, wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas importieren, Kautschuk, Holz oder das ist nach Zolltarifnummern gegliedert, diese Produkte, dann müssen Sie bei jedem Auftrag nachweisen mit Geodaten, jetzt zu Beginn, dass es die letzten 5 Jahre nicht zu einer Abholzung geführt hat. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und das dann in ein Portal dann zukünftig eingeben. Wie das Portal aussieht, weiß im Moment niemand. Ja? Aber das können Sie sich jetzt vorstellen, bei jedem Auftrag, das greift sehr stark in die Prozesse ein, ja, in den Einkaufsprozess, letztendlich bis in den Verkaufsprozess. Denn für jeden Auftrag muss man eine Referenznummer erzeugen und beim Verkauf wieder eine Referenznummer. Jetzt habe ich mit Unternehmen gesprochen, wir haben auch schon mehrere Workshops damit oder durchgeführt zu diesem Themenbereich. Da gibt es natürlich Händler, Großhändler, die sind genauso betroffen, haben eine andere Rolle in diesem Konstrukt. Die müssen am Tag ca. 40.000 bis 50.000 Referenznummern erzeugen. Und den nachweisbaren. Und das ist natürlich ein Thema, ja, das kann niemand so richtig nachvollziehen. Warum? Wie gesagt, über die Zielsetzung selbst, da braucht man nicht diskutieren. Also das sagt jeder, ist richtig. Aber dann die Zwischenschritte, die so komplex sind, auch von den Rollen, da muss man teilweise wirklich 2, 3, 4 Mal nachlesen, wie ist das gemeint. Und oftmals gibt es dann auch noch Graubereiche, die sind in der Gesetzgebung noch nicht klar. Und da müssen die erstmal nochmals hinterfragt werden. Aber was oftmals eben die Schwierigkeit bedeutet, die Unternehmen müssen investieren, vielleicht auch in Softwareprogramme, wissen aber teilweise noch gar nicht richtig, passt es jetzt so oder passt es nicht. Es gibt noch keine klaren Aussagen, noch kein klarer Leitfaden dafür. Und das sind so die Schwierigkeiten. Und das betrifft eben Großunternehmen bis zum kleinsten Unternehmen. Und da gibt es keine Bagatellgrenze oder Schwellenwerte. Und das beschäftigt sehr viele Unternehmen, denn gerade Kleinunternehmen können nicht damit umgehen. Ein zweiter Punkt, wenn ich das noch so aufgreifen darf, auch eine gute Zielsetzung, der CO2-Grenzausgleichmechanismus. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, dass die Unternehmen, die zum Beispiel Alu, Stahl importieren in die EU, von Lieferanten außerhalb der EU, müssen die schauen, haben diese Lieferanten letztendlich einen höheren CO2-Fußabdruck, wie wir dieses Material hier in Deutschland produzieren wollen. Soweit mal gut. Man möchte hier die einheimische Stahlindustrie, Aluindustrie und so weiter schützen. Jetzt ist es aber natürlich ein Problem. Man kann dann mit Standardwerten arbeiten. Standardwerte bedeutet, man kann das aus bestimmten Datenbanken herausziehen. Das stellt auch der Gesetzgeber bereit, soweit. Dann zu Beginn hat letztendlich das Portal nicht funktioniert. Aber jetzt für die weiteren Berichte, man muss Quartalsberichte schreiben, steht im Gesetz drin, zukünftig müssen die Istwerte ermittelt worden. Es dürfen nur 20% Standardwerte aus Datenbanken eingesetzt worden für die CO2-Ermittlung. 80% Istwert. Und dann auch durch Messungen. Das müssen Sie jetzt auch als kleiner oder als Kleinstbetrieb Ihrem Lieferanten vielleicht auch in der Türkei sagen, Achtung, ihr müsst es jetzt für mich machen. Und wir hatten einen Kleinstbetrieb da mit 4 Personen, Familienbetrieb. Ich sage es ganz offen, die sind fast in Tränen ausgebrochen. Die können sich natürlich mit Portale auf der EU-Seite nicht aus. Ja, die wissen nicht natürlich, die haben bisher nur den Bestellvorgang gemacht. Und die müssen jetzt über das Portal natürlich auch die CO2-Kosten tragen, die letztendlich der Produzent im Ausland mehr verursacht hat wie im Inland. Und das verteuert natürlich die Ware auch, ist klar. Aber oftmals ist es das Handling. Ja. Die Portale funktionieren dann zu Beginn nicht richtig. Es gibt keine Bagatellgrenzen. Kleinstunternehmen sind nicht ausgenommen. Und dann gibt es oftmals keine Anlaufstelle, die man kontaktieren kann, um eine Hilfestellung zu haben. Ja. Also gegen die Zielsetzung, gar keine Frage, sind richtig. Aber wir sprechen uns schon längst dafür aus, dass man solche Gesetze zunächst mal in Anführungszeichen in Reallaboren ausprobieren sollte. Also wirklich Großunternehmen und auch Kleinunternehmen bis zu Kleinstunternehmen einladen müsste, um diesen Prozess mal doch zu spielen. Um nicht die Zielsetzung zu gefährden, aber einfach praxisorientiert doch in die Wirtschaft zu bringen, in die Lieferkette.
Ja, es ist sehr spannend. Auf jeden Fall, jetzt haben Sie so die Herausforderungen schon sehr gut umrissen. Jetzt wollte ich noch auf die Chancen zu sprechen kommen, denn es ist ja auch schon im Bereich der erneuerbaren Energien einiges passiert. Wir haben vorhin auch die Photovoltaikanlage bei uns angeschaut. Das ist ja so ein Klassiker, dass man mit Photovoltaik auch arbeitet. Das ist ja quasi nicht mehr exotisch. Das hat ja fast schon jeder. Sehen Sie denn da für die Wirtschaft hier in der Region auch Chancen, die die erneuerbaren Energien bringen, oder wenn wir es ein bisschen weiter ausbreiten wollen, so auch der Transformation in Richtung Klimaneutralität insgesamt?
Also vielen Dank für den Hinweis, Herr Semmelfang. Also es gibt Chancen. Ich würde aber ganz zu Beginn mal zurückgehen. Also wirklich, Sie haben es vorher angesprochen, ich bin schon länger in der Energiewirtschaft tätig gewesen. Ich habe auch das EEG mitbekommen zu Beginn, als es eingeführt wurde, also das Erneuerbare Energiengesetz. Habe ich extra nochmals reingeschaut. Ja, zu Beginn waren es 12 Seiten. Heute hat das Erneuerbare Energiengesetz über 130 Seiten. Und das gibt ja nur so den Rahmen vor. Also da gibt es viele Gesetze, die neben dran stehen. Und das zeigt schon mal die Komplexität der Energiewende, drückt es auch aus. Also die Energiewende, die Transformationswende ist sicherlich komplex. Aber man muss jetzt uns auch nochmals drüber Gedanken machen. Wir sind damals gestartet, unsere Energiewende, ich sage mal bewusst, in die Welt hinauszutragen, um andere Länder zu begeistern für die Innovation, für die Technik. Ja. Das ist nur, zumindest zum heutigen Zeitpunkt, nur zum Teil gelungen. Ich kann da Ihnen auch ein paar oder ein Beispiel nennen, vielleicht auch jetzt schon ein Beispiel lieber.
Gerne.
Ich sage immer, wir dürfen nicht nur vom Stromnetz sprechen oder Energienetz. Es muss alles zusammengedacht werden. Ja. Zusammengedacht heißt, wir müssen die Stromwende, ich bezeichne das jetzt so, die Wärmewende zusammendenken. Und jetzt auch Wasserstoff, ja, muss schon mitgedacht werden. Und da vielleicht auch ein Ausblick. Und da sehe ich aber auch Chancen dahinter. Nur wir müssen die Chancen erkennen und auch zulassen. Ja. Beim Stromnetz, das wissen wir, der Stromnetzausbau, der geht sehr langsam voran. Da gibt es auch im Bodenseekreis ein Unternehmen, die wollen in Wasserstofftechnologie investieren, Elektrolyseuranlage bauen, da dauert der Anschluss vielleicht 4-5 Jahre. Der Stromnetzanschluss, das dauert natürlich sehr, sehr lange. Das Wasserstoffkernnetz, so wie es aktuell geplant ist, haben wir zumindest von Ulm nach Lindau eine Anbindung dann im Jahr 2032, wenn wir den Zeitplan einhalten. Und da bin ich schon ein bisschen bei der Chance. Wenn wir den Zeitplan einhalten und wir sagen, wir legen jetzt mal Wert auf die Wasserstofftechnologie und es gibt viele Unternehmen, die können Bauteile anbieten für Elektrolyseuranlagen oder Richtung Wasserstofftechnologie insgesamt. Da gehört Sensortechnik dazu, Filtertechnik, alles Mögliche, ja, viele Bauteile, bis hin natürlich zu größeren Bauteilen für eine Elektrolyseuranlage. Auch Planungen gehören ja auch mit dazu. Wenn wir das hinbekommen, dass wir auch dezentrale Anlagen recht schnell mit dem Genehmigungsverfahren in Betrieb nehmen können, dann haben wir eine Chance, die Wasserstofftechnologie zumindest wieder etwas mehr zu exportieren oder Bauteile. Wir sind nun letztendlich auch in der Region, haben wir sehr viel Export. Ja. Also das wäre eine große Chance für uns. Aber wir müssen die Skalierungseffekte hier in der Region auch nutzen. Und Skalierung spreche ich deshalb an. Es ist natürlich immer besser, wenn man hier zumindest auch Anlagen betreibt, direkt vor Ort, damit eben Erfahrungen gewonnen werden kann mit dem Betrieb der Anlagen, aber auch, denn natürlich daraus neue Innovationen entwickelt werden können. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass hier eben auch eine Skalierung stattfindet. Ich höre schon wieder von Unternehmen, das dauert hier alles zu langsam mit den Genehmigungsverfahren, auch mit den Stromnetzanschlüssen. Also wir sprechen da nicht von einer kleinen PV-Anlage, wir sprechen da teilweise von 10 MW, 12 MW, 8 MW. Und das dauert natürlich mit den Stromnetzanschlüssen, aber auch für die Genehmigungsverfahren, dass man sagt, Achtung, wir wollen das jetzt. Und 3-4 Jahre warten, ich sage es ganz offen, da ist der Wettbewerb auch im Ausland dann schon zu groß. Ja, jetzt hätten wir noch eine Chance, uns dort einzuklinken mit unserer Technik, mit unserer Innovationskraft, auch speziell hier in der Region einzubringen. Und das wäre eine Chance für mich. Ja. Aber es gibt natürlich noch weitere Chancen der Energiewende. Also Sie sprechen das ja an, Sie haben ja selber eine Photovoltaikanlage hier bei der Zeppelin-Universität auf dem Dach. Und wir haben bei der IHK selbst auch einen. Wir haben auch einen großen Batteriespeicher im Einsatz. Das ist natürlich auch eine Chance für die Industrie, für die Wirtschaft, für das Gewerbe insgesamt. Wenn man wirklich die Flächen hat, dass man eine Photovoltaikanlage sich aufs Dach setzt, ich spreche das jetzt wirklich umgangssprachlich einfach an, aufs Dach setzt, um dort eben auch unabhängiger zu werden. Unabhängiger bedeutet auch wieder mehr, unabhängiger von Kostenschwankungen, die sicherlich im Markt, im Strombereich zunehmen werden. Ja? Und da wird man unabhängiger davon. Man hat mehr Planungssicherheit. Es ist natürlich aber auch so, also da steckt eine große Chance darin. Ich habe vorher auch jetzt Wasserstoff angesprochen. Wasserstoff benötigen natürlich die Unternehmen, die Wärmeprozesse haben mit hohen Temperaturen oder für die stoffliche Nutzung auch. Das benötigen mit Zumischungen von Kohlenstoff. Es gibt aber jedoch auch Unternehmen, die brauchen letztendlich die Wärme nur für die Heizung. Wenn überhaupt, ja, bei Produktionsunternehmen gibt es ja auch manchmal Abwärme. Aber wenn Unternehmen eben Wärme benötigen, dann gibt es natürlich auch die Nahwärmenetze. Ja, das ist natürlich auch nochmals eine Chance, je nachdem, ob die dann später vielleicht mal mit Wasserstoff betrieben werden, über ein Blockheizkraftwerk, das eben H2 ready ist zu 100%, oder Biomasseanlage. Man macht sich einfach unabhängiger in der Region. Also das ist eine Chance, die ich schon sehe und die man auch vorantreiben muss. Es wird allerdings eine große Herausforderung sein, gerade mit den Wärmenetzen, die Finanzierung. Also die Finanzierung, Wärmenetze werden meist im Kommunalbereich gestaltet oder auch bei den Regionalversorgern, auch die Wasserstoffnetze dann. Das Wasserstoffkernnetz ist ja nur das große Übertragungsnetz, dann muss das ja verteilt werden. Also was sind erhebliche Investitionskosten für die regionalen Versorger oder auch für Kommunen? Und da muss man auch von der Politik aus sicherlich ganz schnell reagieren und die Rahmenbedingungen setzen, damit diese Finanzierung auch stattfindet. Also das wird nicht ganz einfach sein. Auch das ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber die Chancen sind definitiv da, dass sich dann die Wirtschaft etwas unabhängiger macht im Strombereich, im Wärmebereich, dort wo es möglich ist. Und wir benötigen dann natürlich auch hier insgesamt größere Anlagen und auch PV-Freiflächenanlagen oder auch Windkraftanlagen. Im Endeffekt, um das Stromangebot hier in der Region zu erhöhen, wesentlich zu erhöhen. Und dann aber auch alles unter der Klammer, die Energieversorgungssicherheit muss natürlich trotzdem gewährleistet sein. Durch Kraftwerke, die schnell reagieren können, wenn eben die Sonne dann plötzlich nicht mehr scheint oder der Wind plötzlich aufhört.
Also ich glaube, man sieht schon, wie komplex die Situation ist, die ja manchmal so irgendwie vermeintlich relativ einfach irgendwie in der Presse dargestellt wird im Hinblick auf die Unternehmen. Wenn wir jetzt so auf die Unternehmen an sich als Akteure nochmal genauer eingehen und wenn Sie träumen könnten von einem nachhaltigen Unternehmen, also Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt auch ein breiter Begriff, und Sie das mal ganz für sich definieren könnten, wie sähe denn so ein ideales Unternehmen aus, was sich auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit macht? Wenn ich da nicht eine zu anspruchsvolle Frage stelle mit dem Hintergrund, dass wir ja ganz unterschiedliche Unternehmen in der Region haben, wie wir schon gesehen haben.
Das ist absolut richtig. Ist natürlich eine anspruchsvolle Frage. Man könnte darüber wahrscheinlich 3-4 Stunden diskutieren, sprechen. Also so der Wunschgedanke von meiner Seite aus wäre natürlich, wenn man das jetzt auf der grünen Wiese so gestalten könnte, natürlich mit einem Gebäude, das schon relativ wenig CO2 im Bau verursacht. Da gibt's ja Materialien dafür, sei es Holzständerbauweise, das wäre eine Möglichkeit. Dann natürlich die Selbstversorgung des Unternehmens, so weit wie möglich. Eine Photovoltaikanlage, dann auch einen Batteriespeicher gleich zu installieren. Die Preise sind momentan sehr günstig, das muss man auch wissen. Also, dass man im Strombereich, soweit es geht, unabhängig wird. Sehr energieintensive Unternehmen werden das nicht schaffen, ja, allein mit ihrem Dach energieunabhängig zu werden. Das ist Utopie. Ja. Aber so weit wie möglich. Dann natürlich die Wärmeversorgung, auch über Biomasse, Holzhackschnitzel, vielleicht über ein Nahwärmesystem von der Kommune zu nutzen. Und dann, wenn man dann natürlich tiefer reingeht, ja, das ist dann nur die Gebäudetechnik. Gebäudetechnik mit Strom etc., da ist die Druckluftanlage mit dran, Lüftungstechnik, Beleuchtung, alles, was so dazugehört und dann natürlich auch die Maschinen. Ne? Ich glaube, heute schaut schon jeder danach, wenn man jetzt den Strombereich betrachtet, dass die Maschinen sehr effizient sind, ja, aber das ist jetzt nur von der Energieseite aus betrachtet. Nachhaltigkeit bedeutet ja noch viel mehr, ja, wenn man jetzt in den Materialfluss schaut. Woher kommen die Materialien? Das soll natürlich auch bedeutsam sein. Wo bekomme ich nachhaltige Materialien her? Wie kann ich gleich, wenn ich ein Produkt entwickle, gleich daran denken, also wirklich ein neues Produkt, gleich daran denken, wie kann ich dieses Produkt am Ende der Lebenszeit wieder in den Kreislauf zurückzuführen? Die Kreislaufwirtschaft ist ein ganz großes Thema. Das steht ja heute bei dem Interview, sage ich mal, nicht ganz so im Fokus. Aber die Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein bedeutender Hebel für die Zukunft, um hier Ressourcen zu sparen, dass man nicht, also mehr Kreislaufwirtschaft bedeutet Ressourcen zu sparen, sich auch unabhängiger vom Ausland zu machen und dann natürlich diese Materialien in der Nutzung zu halten. Je länger sie natürlich in der Nutzung sind, auch für andere Produkte teilweise, schön ist es natürlich immer für die gleichen Produkte, geht nicht immer, auch von der Produktsicherheit her, also da gibt es auch viele Gesetze, auch die Kreislaufwirtschaft, dies im Kreislauf zu halten, die Materialien. Schön wäre es dann noch, ich hole es jetzt weiter aus, vielleicht nachwachsende Rohstoffe auch dort immer mehr einzubringen. Also für bestimmte Materialien, sicherlich nicht überall möglich, aber es gibt ja heute schon Einsatzgebiete für Kunststoffe in Anführungszeichen aus nachwachsenden Materialien, Rohstoffen aus Pflanzen. Also das wäre so natürlich ein Gedanke. Wenn man dann das weiterführt, dann beginnt es natürlich auch bei der Mobilität. Mobilität bedeutet, jetzt sind wir wieder im Strombereich, aber das bedeutet natürlich alles CO2-Einsparung. Ich sollte natürlich heute, wenn ich ein Gebäude richte oder jetzt noch keine Ladesäulen habe, Ladesäulen nachrüsten. Ja, denn es werden sicherlich immer wieder Besucher kommen mit E-Fahrzeugen, die von weiter her kommen, die sagen, kann ich hier aufladen? Also das ist aus meiner Sicht ein Muss. Ja. Ob es jetzt so eine ist oder zwei, das muss ich natürlich auch entwickeln. Muss auch wieder vom Stromnetzanschluss vielleicht passen. Das wäre so ein Punkt, also die Mobilität auch der Mitarbeiter. Was sehr schön wäre, wenn zukünftig solche Gewerbegebiete, jetzt sind wir bei der Mobilität, Herr Sennekamp, wir sind ja beide Mitglied in einem Netzwerk zur Mobilität. Und wenn natürlich der ÖPNV-Verkehr an so ein Gewerbegebiet immer oder das Gewerbegebiet am ÖPNV angebunden wäre, das wäre natürlich hervorragend. Und das zu den richtigen Zeiten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den ÖPNV denn dementsprechend auch nutzen können. Natürlich wird man da nie 100% der Beschäftigten abdecken können, aber es wäre ein Anfang, ja, dass mehr mit dem ÖPNV fahren und den nutzen dann. Und auch dafür müssen die Zeiten eben passen. Und das ist teilweise auch sehr schwierig mit den Fahrplanverbindungen insgesamt, ja, im ÖPNV-Netz. Aber das wäre so der Wunschgedanke, wenn sich ein neues Gewerbegebiet auftut, dass man sofort dran denkt, wie könnte dieses Gewerbegebiet an den ÖPNV angebunden werden? Also das wäre für mich so mal schon ein großer Schritt. Wenn ich nochmals zurückkommen darf auf nachwachsende Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft, wird es zukünftig sicherlich auch mehr Stellenwert bei den Unternehmen wieder einnehmen. Das bekommen wir auch zurückgespiegelt, weil Sie wissen auch, die globale Krisen, die Aussagen, wie sie auch im globalen politischen Umfeld momentan getätigt wurden, muss man sich ja auch darauf vorbereiten, dass vielleicht gewisse Gebiete auch zu Risikogebieten gehören und dort die Lieferketten teilweise auch dann schnell abbrechen können. Also dort die Kreislaufwirtschaft zu fördern, ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch Anreize zu schaffen, um auch wieder die Resilienz in der Wirtschaft, aber auch in unserer Region dann natürlich zu stärken.
Ich denke da gerade an ein anderes Projekt, in dem wir vorhin vorbeigelaufen sind, das Thema seltene Erden, wo Sie es angesprochen haben. Wir haben hier Recyclingtonnen, wo man alte Elektrogeräte einwerfen kann und die werden dann wieder aufbereitet, auch in Deutschland tatsächlich in einem Betrieb. Ich glaube, sowas wäre tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel, wie man sich einerseits unabhängiger machen kann von den angesprochenen Verflechtungen mit weltweiten Ländern, die da vielleicht etwas kritischer zu betrachten sind. Und andererseits, dass man eben auch die Wertschöpfung hier in Deutschland, in der Region womöglich halten kann. Vielleicht um ihr Thema da so ein bisschen ganz konkret runterzubrechen, wie das in so einem Unternehmen oder in der Universität dann auch konkret aussehen könnte, ganz im Kleinen. Sie haben ja aber schon...
Ich finde das ein tolles Projekt. Wenn man oftmals mit Unternehmen oder auch jungen Leuten, Auszubildenden spricht, aber auch im Privatbereich. Ja. Wenn man sagt, wie viele Handys hast denn du in der Schublade? Und ich nehme mich da selber nicht aus, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Dann sagen die manchmal 3, 4, ja, ganz alte Handys, Smartphones, noch mit Tastatur und alles Mögliche. Und das finde ich ein tolles Projekt, denn oftmals besteht ja die Unsicherheit, ich werfe jetzt einen Laptop weg. Wie wurden die Daten gelöscht? Habe ich das richtig gemacht? Auch auf dem Handy. Und Ihr Projekt finde ich echt toll. Sehr stark heruntergebrochen natürlich, aber ein ganz klarer Bezug. Ja. Man kann diese Rohstoffe zurückgewinnen. Und ich glaube, in der Summe, nicht nur in der Region, sondern in der Summe insgesamt, macht es sehr, sehr viel aus. Also da großes Kompliment, finde ich ein sehr schönes und ein sehr gutes Projekt.
Ja, vielen Dank. Also uns ist es hier in der Universität natürlich auch immer ein Anliegen, konkrete Projekte umzusetzen. Gehört, glaube ich, auch immer so ein bisschen beides zusammen, dass man einmal diese großen Entwicklungen natürlich mit zwangsweise ja oft mitmacht und andererseits dann wieder versucht, konkret auch kleinere Projekte umzusetzen. Gibt es, glaube ich, auch viel in Unternehmen, was ich so von Kolleginnen und Kollegen mitbekomme. Ich wollte tatsächlich nochmal zu dem Thema Mobilität zurückkommen. Da haben Sie mir ja schon die perfekte Überleitung geliefert. Das hätte ich nämlich als nächstes auch angesprochen. Sie haben schon gesagt, wir sind beide in einem Netzwerk. Da geht es um betriebliches Mobilitätsmanagement mit Unternehmen in der Region, wo eben ganz konkret solche verschiedenen Fragen von der Ladesäule bis zum öffentlichen Verkehr besprochen werden. Wollen Sie uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, was sind denn gerade so die Themen in der Region? Also wir hatten schon Thema öffentlicher Verkehr. Sie haben ja neulich auch in der letzten Netzwerksitzung ein bisschen berichtet. Also vielleicht geben Sie uns so einen ganz kleinen Ausschnitt, was da so bei Ihnen auf dem Tisch liegt aktuell beim Bereich Mobilität in der Region.
Also sehr gerne. Ich gebe Ihnen das im Kurz- und Überblick natürlich. Stichwort Südbahn. Südbahn ist diese Bahn von Ulm nach Friedrichshafen, Lindau. Dort findet ein Halbstundentakt statt und man muss jetzt immer wissen, es ist ganz wichtig, wenn man auf die Qualität schaut und da komme ich dann nachher auch noch auf die Bodensee-Gürtelbahn. Also die Pünktlichkeit jetzt bei der Südbahn beträgt momentan 79%. Also immer noch, ich sage mal rund 20%, fährt die Bahn dort unpünktlich oder fällt mal ein Zug vielleicht sogar aus. Also ich glaube, daran muss man arbeiten. Und oftmals liegt es daran, und da möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bahn überhaupt keinen Vorwurf machen, dass eben Stellwerke zum Beispiel noch manuell bedient werden müssen. Ja, also da sage ich auch, Automatisierung, Digitalisierung würde da vielleicht weiterhelfen, wenn man dort mehr rein investiert. Denn die Personen haben wir vielleicht auch nach dem dem demografischen Wandel nach früher oder später nicht mehr. Also Digitalisierung, Automatisierung ist ein ganz wichtiges Stichwort bei der Bahn. Und dort ist eben das Qualitätsranking von Stuttgart, Ulm, Bodensee ist auf Platz 20, also nicht auf dem Spitzenplatz.
Wie viele gibt's denn insgesamt? So etwa,
ich glaube 33, 34 Bahnen oder Schienenstrecken, dort wird das Ranking erstellt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir setzen uns auch momentan dafür ein, bei der Bodensee-Gürtelbahn, dass dort eben auch Investitionen getätigt werden. Ja, die Bodensee-Gürtelbahn, gerade im Bodenseekreis, ist ein ganz wichtiger Verknüpfungspunkt. Ja, ich sag mal fast am See entlang, Saarling gehört natürlich noch dazu, bis hin nach Friedrichshafen, gerade auch für die Großbetriebe hier, die dort angesiedelt sind. Natürlich auch für die Kleinbetriebe, das nutzt jedem Betrieb etwas. Also wir sprechen ja von betrieblicher Mobilität, natürlich nutzt es auch Privatpersonen etwas.
Und der Universität. Wir sitzen auch an der Bodensee-Gürtelbahn.
Genau. Und dort müssen ja zukünftig, das sind so die Zahlen, rund 650 Millionen investiert werden zukünftig.
Weil die Strecke elektrifiziert werden soll.
Und Elektrifizierung ist natürlich ein ganz wichtiger Stichpunkt, dass auch die Qualität dann erhöht wird, der Pünktlichkeit etc. Es ist natürlich wie so oft, die Frage der Finanzierung. Die Bodensee-Gürtelbahn soll nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz letztendlich finanziert werden, also Finanzierung von Bund, Land und Kommunen. Und das ist natürlich eine Riesensumme, auch für die Kommunen hier vor Ort. Die haben schon letztendlich Signale gesetzt, aber das reicht scheinbar noch nicht aus. Das Verkehrsministerium fordert noch mehr. Allerdings, ich glaube, da muss man politisch auch nochmals tätig werden und da sind wir auch im Gespräch mit den Kommunen. Wenn man die Bodensee-Gürtelbahn anschaut, ist es wirklich ein Projekt, das, ich sag mal, nach unserer Sichtweise auf Prio 1 gesetzt gehört. Und zwar deshalb, weil dort wirklich von der Pünktlichkeit her, wir haben vorher die Plätze so angesprochen, die Bodensee-Gürtelbahn ist auf Platz 32 von 33. Also da sieht man schon, es gibt viel, viel, viel Luft, die Qualität zu erhöhen. Aber da gehört natürlich auch die Elektrifizierung dazu.
Genau, vielleicht ergänzend, wenn ich darf. Also wir haben ja hier für diejenigen, die nicht aus der Region sind, ein Dieselloch. Also das heißt, die Südbahn, die Sie angesprochen haben, von Ulm ausgehend nach Friedrichshafen ist elektrifiziert. Die Bodensee-Gürtelbahn nach Radolfzell am Bodensee entlang ist nicht elektrifiziert. In Radolfzell ist dann wieder Strom und die Hochrheinstrecke von Singen nach Basel wird auch jetzt in den nächsten Jahren elektrifiziert. Und dann stellt sich eben die Herausforderung, dass dann die Bodensee-Gürtelbahn als einzige Dieselbahn übrig bleibt, wenn man sie jetzt nicht elektrifiziert. Das macht es, glaube ich, auch nochmal überregional bedeutsamer, dass man dann eben diese früher durchgebundenen Züge von Basel nach Ulm gar nicht mehr ohne, wenn man jetzt vielleicht die Lok nochmal tauscht oder irgendeine Akkulösung sich überlegt oder so, betreiben kann, dass die Leute nicht umsteigen müssen.
Absolut. Also absolut stimme ich Ihnen dazu. Da muss was passieren. Ansonsten haben wir hier so einen Zwischenblick dann. Und wir sprechen ja nicht über einen Zeitraum von morgen oder übermorgen. Das muss uns jedem bewusst sein. Ja? Wir sprechen ja über Jahre hinweg. Ja? Bis das Projekt überhaupt, auch wenn es finanziert ist, realisiert ist. Also darum ist es ein ganz starker Fokus auch von unserer Seite aus, dass diese Bodensee-Gürtelbahn vorangetrieben wird. Ja, aber wie gesagt, das wird nicht morgen der Fall sein. Was auch ein wichtiger Punkt ist für uns, der sogenannte Bodo-Ringzug. Das heißt, im Osten von unserem Gebiet, also im Allgäu, ja, Bodo-Ringzug soll letztendlich die Taktung erhöht werden zwischen Lindau, Leutkirch, Bad Waldsee, Aulendorf, Friedrichshafen, also Ravensburg, Friedrichshafen, dass dort die Taktung erhöht wird. Dort haben wir uns auch an einem Gutachten mit beteiligt. Der Großteil, der sehr große Teil hat natürlich der Landkreis Ravensburg getragen und die treiben das Projekt auch voran. Das wäre natürlich auch nochmals was für den Pendlerverkehr, also für die Betriebe, die Anbindung. Und dort war heute die Vorstellung, ich habe jetzt noch kein Ergebnis von meiner Mitarbeiterin, aber ich denke, da kommt man ein Stück voran. Aber wie gesagt, dort wird es dann auch um die Finanzierung gehen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und die Realisierung wird auch nicht schon nächstes Jahr stattfinden. Also man spricht ja bei Infrastrukturmaßnahmen immer von sehr, sehr langen Projekten, aber die müssen vorangetrieben werden. Und aus meiner Sicht muss es da viel, viel, viel schneller gehen. Denn ein ÖPNV mit einem hohen Qualitätsstandard, also auf der Schiene, ich spreche jetzt von der Schiene, ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch dann für die Anbindung vielleicht in den Busverkehr, in den kommunalen Nahverkehr, sage ich mal, Personenverkehr, die dann eben wieder verschiedene Haltestellen anfahren. Ja. Also für mich ein absolutes Bus. Und ist für mich so das Grundgerüst einer guten betrieblichen Mobilität, gerade für unseren Raum.
Ja, also ich glaube, es ist ja ganz einfach, ne, wenn das Angebot nicht stimmt in der Anbindung, dann steigen die Leute eben wieder auf andere Verkehrsmittel um, von der Bahn weg. Also wir führen jetzt auch demnächst wieder eine Mobilitätsbefragung bei uns an der Universität durch, wo wir genau sowas abfragen, wie ist man zufrieden, mit welchem Verkehrsmittel kommt man zur Universität. Und da kriegt man natürlich dann auch indirekt schon mit, eben Sie hatten es vorhin ja angesprochen mit der Bodensee-Gürtelbahn, wenn die Qualität dann nicht stimmt, dass dann Leute auch wieder aufs Auto umsteigen zum Beispiel, die früher mit dem Zug gefahren sind. Und was ja wirklich interessant auch ist, also es ist ja sowohl bei der Energiethematik als auch bei der Mobilitätsthematik sehr komplex und man hat so ein bisschen das Gefühl, es dauert sehr lange und man kann es kaum beeinflussen. Oder würden Sie sagen, die Unternehmen oder die IHK an sich vielleicht hat auch Möglichkeiten, das im Kleinen irgendwie ein bisschen voranzubringen?
Also absolut. Wir sitzen selbst im Steuerungskreis drin. Wir sprechen mit den Unternehmen natürlich auch und wir wollen dort auch sehr wahrscheinlich jetzt in naher Zeit auch wieder eine Aktion starten gegenüber der Politik. Da muss man ständig dranbleiben, dass die Rahmenbedingungen eben gesetzt werden für diese Region. Das geht nur zusammen, indem alle zusammenarbeiten und hier in der Region sagen, Achtung, wir müssen das jetzt vorantreiben. Ja, wenn da nur einer spricht, dann findet es meistens kein Gehör. Ja, aber wenn alle zusammen, sei es von der kommunalen Seite, von der Wirtschaftsseite, also IHK-Seite, von den Betrieben, wirklich, ich sage jetzt bewusst, dass immer wieder kommuniziert wird, dann geht es auch voran. Wir haben natürlich auch, wir schreiben auch immer Briefe etc. Also man ist nicht untätig da im Hintergrund, aber das ist genau das Schwierige. Ja, man sieht es nicht. Und die Finanzierungsfragen, das wissen wir auch alle, wenn je länger so ein Projekt dauert, umso teurer wird es meistens. Ja. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Und da müssen wir einfach viel, viel schneller werden aus meiner Sicht heraus, auch von den Genehmigungen und Finanzierungsfragen.
Und dann haben wir noch ein Problem, das haben Sie ganz zu Beginn schon ein bisschen gestreift, und zwar den Fachkräftemangel, der bei den Unternehmen in verschiedenerlei Hinsicht ja auch noch dazu kommt, zu diesen ganzen Herausforderungen, die wir schon gestreift haben. Da würde mich interessieren, das dürfen Sie jetzt ganz offen beantworten, entweder Richtung ZU speziell oder ein bisschen allgemeiner gehalten an die Hochschulen. Was haben Sie denn für Wünsche an uns als Universität oder als an die Hochschulen? Wie sollen wir unsere Studierenden ausbilden? Was würden Sie sich wünschen, was den Unternehmen unmittelbar zugutekommt, um dieses Fachkräfteproblem in der Region vielleicht ein bisschen zu lindern?
Mehrere Facetten. Was wollen sich die Unternehmen wünschen? Ich glaube, zunächst mal müssen die Unternehmen je nach Größenordnung für sich selber eine Strategie festlegen, welche Fachkräfte brauchen sie in Zukunft. Das bedeutet natürlich auch, Fachkräfte, die vielleicht betroffen sind von der Transformation, frühzeitig zu identifizieren und dann vielleicht Richtung Weiterbildungsmaßnahmen zu schicken letztendlich oder auch für diese Kräfte Weiterbildungsmaßnahmen zu definieren, für einzelne Schritte. Aber jetzt haben Sie ja gesagt, an die Universitäten, an die Zeppelin-Universität, an die Hochschulen insgesamt. Also ich glaube, man muss da verschiedene Dinge beachten. Zunächst mal, wenn ich jetzt meinen Bereich von früher anschaue, und da jetzt bitte nicht böse sein, das betrifft nicht die Zeppelin-Universität, das betrifft alle. Wie viele Maschinenbauingenieure gibt's noch? Wie viele Elektroingenieure? Ich habe mich früher auf Hochspannungstechnik, Kraftwerkstechnik, Versorgungstechnik spezialisiert. Ich glaube, das kann man heute an einer Hand abzählen, wie viele das noch studieren. Also dort musste man natürlich auch die Sensibilität oder die Freude wieder mehr wecken für diese, ich sage jetzt bewusst, konventionellen Studiengänge. Ja. Aber die sind notwendig, denn die Physik lässt sich nicht besiegen oder ist auch morgen nicht weg. Aber was natürlich wichtig ist, ich glaube, wenn die Universitäten zunächst auch mal Studenten herausbringen, die fähig sind, mit anderen Teams zusammenzuarbeiten, also interdisziplinär, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also kommunikationsfreudig sind, auch auf andere zugehen und dementsprechend auch Themen aufnehmen können von anderen, ja, also schnelle Erfassung von Aufgaben. Interdisziplinäre Zusammenarbeit findet, glaube ich, heute immer mehr statt, auch bei Produktionsbetrieben. Also da ist natürlich die klassische Produktionsmaschine, die aber natürlich teilweise sehr stark digitalisiert ist. Das hängt dann wieder mit den IT-Systemen insgesamt in der Gebäudetechnik wieder zusammen. Also so das Interdisziplinäre Arbeiten, das wird wichtig sein. Den Blickfeld für andere Themenbereiche auch zu haben und auch vor allem für Veränderungen offen zu sein. Das ist, glaube ich, der Punkt heute. Also wenn ich jetzt nur dran denke, was ich jetzt schon alles gemacht habe in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, dann muss man, glaube ich, immer offen sein für Neues, für Veränderungen. Und das müssen, glaube ich, auch die Studierenden letztendlich dann auch, ich sag mal, ja, letztendlich mitbekommen auch, ja, neugierig zu sein. Und natürlich dann auch statt Neugierde auch umzusetzen in Projekte, ja, in Innovationen. Also das ist, glaube ich, so wichtig insgesamt. Und ich spreche das jetzt bewusst an, weil ich gestern gerade von einem Podiumsteilnehmer gehört habe. Er hat einen Student, der gesagt, ich will mich jetzt eigentlich nicht mehr verändern. Ich will jetzt keine Weiterbildung machen. Ich sitze jetzt auf diesem Bereich, ja. Das wird nicht funktionieren, ja. Aber solche Studenten benötigen wir, Hochschulabgänger, die neugierig sind, neue Themenfelder haben wollen, für Veränderungen einfach offen sind. Das würde ich glaube mir wünschen dann. Und natürlich verschiedene Bereiche, sei es IT-Bereich, natürlich auch im klassischen Sinne Maschinenbau, für Umwelttechnologien, alles was es gibt. Aber ich glaube, die Offenheit, die muss da sein.
Also ich hätte fast gesagt, das wäre eigentlich auch ein schöner Schlusspunkt für unser Gespräch. Oder haben Sie noch was auf dem Herzen?
Also auf dem Herzen nicht. Ich glaube, die Region, wenn ich das so noch als Schlusssatz sagen darf, die Region ist innovationsstark. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür setzen, aber auch Freiheitsgrade lassen, damit diese Innovationskraft letztendlich dann auch wieder gestärkt wird und vielleicht dann auch wieder mehr in die Welt hinausgetragen werden kann. Made in Germany, das ist ja mal wieder so ein Wort. Das ist ja fast schon in der Versenkung und der Spruch ist fast schon in der Versenkung. Aber dass man das wieder leicht, das wird nicht von heute auf morgen sein, aber diese Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für diesen spannenden Einblick in ganz viele verschiedene Themen. Aber ich glaube, das zeigt auch, wie spannend die Region ist. Also auch, wie groß die Bandbreite der Unternehmen hier vor Ort ist. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Kesenheimer, dass Sie heute hier waren. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Vielen Dank.
Das war einer der Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei uns erfahren? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.zu.de/Nachhaltigkeit. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitsbericht und die Anmeldung zu unserem Nachhaltigkeits-Newsletter.